Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lohweg, guten Abend. Wie wichtig es ist, nicht zu schweigen, ist Thema des Dokumentarfilms Der dritte Bruder. Wie wichtig es ist, eine Willkommenskultur zu pflegen, Thema einer neuen Ausstellung von Gregor Schneider. Und wie wichtig Künstlerinnen sind, die neue Medien zum Thema machen, zeigt Dara Birnbaum. Nun ist die Pionierin der Videokunst gestorben und wir erinnern an sie. Zunächst aber da zücken wir das Jagdgewehr, keine Angst, nur musikalisch. Von einem Gedicht mit dem Titel Das Jagdgewehr fühlt sich ein Jäger so angesprochen, dass er dem Verfasser des Jagdgewehrs drei Briefe schickt. Einen von seiner Ehefrau, einen von seiner Geliebten und deren Tochter. Sie erzählen eine Geschichte von Liebe, von Betrug und von Einsamkeit. Das Jagdgewehr ist eine Novelle des japanischen Autors Yanushi Inoue. 2018 hat der Komponist Thomas Larcher aus dem Stoff eine Oper geschaffen. Die wurde in Bregenz uraufgeführt und gestern war sie zu hören auf dem Festival Ja Mai in München. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs, der war für uns dabei. Herr Fuchs, die Geschichte, die klingt nach Schmerz, nach Sehnsucht. Wie hat Thomas Larcher das musikalisch umgesetzt? Asiatisch zurückhaltend oder laut bombastisch?
Eher Letzteres. Das sind wirklich brachiale Klänge, die auch im Münchner Cuvier-Theater, wo das stattfindet, einem doch sehr, 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 sehr nahe kommen. Also haptische Musik ist vielleicht so ein Kennzeichen dafür. Schnelle Tempiwechsel, auch extreme Anforderungen bei den Vokalpartien. Insgesamt Traubenzucker für die Ohren, könnte man sagen. Wir hören mal rein in eine Ensemblestelle dieses Werks. Ja, da merkt man schon, es geht also ordentlich zur Sache. Dieses Tempo ist schon über weite Strecken diesen Abend beherrschend. Und wir müssen unbedingt sagen, dass es eine Produktion ist, die wesentlich besetzt ist mit Solistinnen und Solisten des Münchner Opernstudios. Die Nachwuchskräfte kommen hier zum Einsatz. Da fand ich vor allen Dingen Xenia Puskatz-Thomas als Saiko, als einer dieser Frauen, dieser verflossenen Liebschaften, könnte man sagen, sehr eindringlich und eindrucksvoll. Aber das ist insgesamt wirklich top besetzt. Es gibt auch noch ein Chor, die Zürcher Singakademie, und Francesco Angelico, er dirigiert das eher kleinbesetzte Bayerische Staatsorchester dort, auch sehr kompakt mit viel Herzblut. Und ein musikalischer Aspekt noch, der eigentlich in dem Stück keine Rolle spielt, aber hier schon, ist, dass es ein paar kurze Madrigale von Monteverdi gibt, die in diese Partitur, in diese Aufführung hineingeschraubt werden gleichsam. Denn die Idee bei diesem Jamai-Festival ist es eben, frühe und neueste Musik zu präsentieren. Und das gab es vor ein paar Jahren schon mal, Monteverdi mit Gegenwartsmusik, und hier nun auch. Und das fügt sich musikalisch, finde ich, sehr gut zusammen.
Also musikalisch ist das schon mal alles sehr gelungen, wenn ich Sie richtig verstehe. Inszeniert hat das Jagdgewehr Ulrike Schwab, die sich gerne mit ein bisschen Distanz ihren Opern nähert. Wie ist es hier?
Also die Distanz ist natürlich im japanischen oder im asiatischen Theater oder in einem, sagen wir mal, aus dieser Region kommenden oder von ihr inspirierten Theater durchaus ein Stilmittel, das erstmal plausibel ist. Wir kommen diesen Figuren nicht wirklich nahe, das sollen wir auch, denke ich, nicht. Aber es ist mir ein bisschen zu abstrakt und ein bisschen zu sehr, ich würde sagen, zusammengepuzzelt aus meiner Sicht. Eindrucksvoll ist das Bühnenbild von Jule Zaworski. Das ist ein großes, ja, Ungetüm, abstraktes Ungetüm, könnte man sagen. Sehr zackig auch geformt, das kann man unterschiedlich zusammensetzen, das ermöglicht unterschiedliche Spielorte und hat auch einige Spiegel drin, sodass sich die Protagonisten dann gleich mehrfach sehen oder wir sie so sehen können. Das macht erstmal Eindruck, aber zunehmend gewinnt man oder gewann ich den Eindruck, dass sich da Ulrike Schwab einfach so durcharbeitet, einen Punkt ans andere setzt, sagt, an der Stelle links war noch nicht so viel los, also mache ich da ein bisschen mehr. Und das ist über diese 1/3 Stunden, finde ich, zunehmend ermüdend, dass sie jetzt nicht selber da ein Konzept entwickelt und das in die Gegenwart irgendwie oder auf politische Umstände gar bezieht. Das finde ich gut. Das braucht das Stück nicht, aber mir hat letztlich die Kraft gefehlt für diesen gesamten Abend von 1:45.
Herr Fuchs, das klingt ein bisschen durchwachsen. Also dieser Auftakt, das Jagdgewehr beim Münchner Jamai-Festival, das nun alle 2 Jahre stattfinden soll. Wie geht es denn weiter? Etwas mehr vielversprechend vielleicht?
Ja, wir haben ja heute Abend Matsukaze, eine Oper von Toshio Hosokawa, auch wieder ein asiatisches Stück, nun wirklich von einem Japaner geschrieben. Und dieses Werk wird ausgestattet von der renommierten Künstlerin Alicia Quade. Das wird offensichtlich eine Art Installation sein. Also ich bekam den Hinweis, man darf und soll durch diesen Raum wandern und muss aufpassen, weil überall Objekte herumliegen, dass man nicht stolpert. Bin gespannt. Mal schauen.
Dann wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Wandern. Das war unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs zur Oper Das Jagdgewehr von Thomas Larcher und zum Auftakt vom Jamai-Festival in München. Vielen Dank. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, das sind alles keine Phänomene der Neuzeit, sondern bekanntermaßen schon einmal sehr präsent gewesen in Deutschland. Der Dokumentarfilm Der dritte Bruder erzählt von den Entscheidungen, die man zur NS-Zeit treffen musste, wenn man eine jüdische Ehefrau hatte. Im Zentrum 3 Brüder, 2 mit jüdischen Ehefrauen, alle mit vielversprechenden akademischen Karrieren. Einer, Neurologe Walter, wandert in die USA aus. Hermann der Älteste mit nicht-jüdischer Frau macht Karriere in Deutschland vor, während, nach der Nazi-Zeit. Und der jüngste Bruder Otto, der flieht nicht. Der verliert erst seine jüdische Frau Ruth im Konzentrationslager, dann seine Söhne, die von der DDR in den Westen wandern. Er ist der titelgebende dritte Bruder, der in dem Dokumentarfilm besprochen gezeigt wird. Regie führte seine Enkeltochter Katrin Jareis und sie habe ich gefragt, ihr Großvater hat als Anwalt lange an den Rechtsstaat geglaubt, ist nicht aus Dresden geflohen. Ein Fehler?
Aus heutiger Sicht sicher, aber ich stelle immer wieder fest, dass man in dieser Draufsicht aus dem Heute sehr schnell in die Schwarz-Weiß-Beurteilung verfällt, die eigentlich den Protagonisten auch in meinem Film jetzt nicht gerecht werden kann, weil man natürlich immer sich hineinversetzen muss in die Lage, in der man zu der Zeit sich befand, mit allem, was man nicht wusste, was man vielleicht nicht ahnen konnte, wenn man dann noch Rechtsanwalt war und immer an den Rechtsstaat und an die Rechtsstaatlichkeit geglaubt hat, dann hat man sich vielleicht einfach daran festgehalten und konnte sich das nicht vorstellen, dass sich das so ändern kann. Und dann lebt man ja auch in einem Mikrokosmos im Alltag, wie wir auch alle heute. Und da spielen eben ganz viele Dinge eine Rolle, die man dann ausblendet, wenn man da aus dem Heute so drüber urteilt.
Ja, das ist ja, wird in Ihrem Film ja auch sehr deutlich. Ruth, die Frau ihres Großvaters, die jüdische Ehefrau, die sieht das ja auch sehr lange nicht. Die schreibt noch sehr freundliche Briefe in die USA und sagt, das ist ja alles so nett mit der Nachbarschaft. Und dann wird sie am Ende vermutlich von jemandem aus der Nachbarschaft denunziert. Also das Gefühl für die Bedrohung war offensichtlich ja sehr lange gar nicht da, oder?
Ich glaube, dass es in Momenten da war und dass man aber natürlich auch dazu geneigt hat, das zu verdrängen und nicht wahrhaben zu wollen. Und sie war ja nun mal in gewissem Maße geschützt aufgrund dieser privilegierten Mischehe. Und sicherlich hat man sich dann da auch gerne Illusionen gemacht, dass eben diese ganzen Einschränkungen und Entrechtungen auf einen selber gar nicht zutreffen, dass man da gar nicht mit gemeint ist, weil man eben sich deutsch fühlt und sie musste eben auch keinen Stern tragen und konnte von daher einfach auch eher versuchen, nicht aufzufallen, indem sie einfach das macht, was alle machen und eben ins Kino geht und Eis essen geht.
Ihr Vater, der wusste lange gar nicht, wie seine Mutter gestorben ist. Das Schweigen, das durchzieht so ein bisschen ihren Film. Also man traf sich dann nochmal vor Mauerbau in Köln. Die 3 Brüder, das ist ein sehr schönes Foto, was immer wieder in ihrem Film auftaucht, stehen da nebeneinander, sprechen aber gar nicht darüber, dass jetzt bei einem die Frau tot ist.
Ja, das hätte natürlich dann auch einen ganz schönen Knall wahrscheinlich verursacht und dann hätte man auch die Schwarzwälder Kirschtorte nicht mehr einfach so genießen können. Ich glaube, das ist sehr, sehr typisch für die Zeit und ich verstehe das auch inzwischen, muss ich sagen, viel besser, weil ich ja so lange auch selbst in diese Abgründe jetzt geschaut habe im Zuge der Recherche und da schon gemerkt habe, wir stellen uns das auch zu einfach vor, darüber reden zu können. Wir haben einfach so eine emotionale Distanz dazu und ich habe schon ein gewisses Verständnis, sage ich mal, inzwischen dafür entwickelt, dass das auch Traumata sind und dass das auch einfach eine notwendige Verdrängung war, die da stattgefunden hat. Die hat sich eben dann sehr, also wie soll ich sagen, bei meinem Vater ja auch so aufrechterhalten, weil man sich in diesem Lebensgefühl auch eingerichtet hat vielleicht und keinen Impuls verspürt hat, diese Tür zu so einem, zu diesem Abgrund nochmal freiwillig aufzustoßen.
Ihr Vater stößt die ja jetzt auf im Laufe des Films und wirkt auch phasenweise sehr angefasst, sehr mitgenommen. Haben Sie da jetzt alte Wunden aufgerissen oder haben Sie da vielleicht auch was geheilt?
Heilen geht wahrscheinlich nicht so einfach, aber ich habe schon das Gefühl, dass es für ihn auch letztlich was Hilfreiches war. Ohne diesen Impuls hätte er, glaube ich, nicht selbst die Initiative ergriffen, aber mit mir so quasi als Reiseleiterin in die Vergangenheit, da ist er dann halt mitgegangen und das hat er, glaube ich, auch nicht bereut.
Sie haben auch Cousins und Cousinen befragt, unter anderem auch die Enkeltochter von Hermann, der eben wirklich eine gute Karriere gemacht hat, irgendwie auch während der Nazi-Zeit. Der war auch Völkerrechtler, der ist aufgetreten bei den Nürnberger Prozessen. Ihre Cousine möchte da auch nicht so richtig hingucken, hat man den Eindruck. Also möchte den Großvater da auch nicht vom Sockel holen. Also selbst jetzt in der Generation wird noch eine Menge unter den Teppich gekehrt, war mein Eindruck.
Ja, das stimmt sicher. Ich glaube, das ist in ganz vielen Familien so. Und es ist auch auf eine Art nachvollziehbar, weil es halt auch menschlich ist, dass man die Personen, die man aus einem familiären Zusammenhang kennt, die vielleicht Bezugspersonen sogar waren, die man in ganz liebevoller Erinnerung hat, als liebevolle Menschen eben, dass man natürlich nicht so ohne weiteres bereit ist, da so einen kritischen Blick drauf zu werfen. Man möchte die dann in dieser Erinnerung behalten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz häufig so.
Trotzdem schmücken wir uns ja gerne damit, dass wir unsere Geschichte so gut aufbereitet haben und deswegen so gut damit umgehen können, in Anführungsstrichen. Wenn ich Ihren Film sehe, habe ich gar nicht mehr den Eindruck. Da habe ich das Gefühl, Ihre Familie, wenn die exemplarisch ist, was man annehmen kann, dann gibt es ja noch ganz schön viel, was im Keller liegt, nicht nur in Fotokisten wie jetzt bei Ihrer.
Absolut. Also ich glaube, dass wirklich in fast jeder deutschen Familie noch was im Keller liegt, was noch nicht ausgepackt wurde oder nicht hochgeholt wurde. Ja, es ist sicher so, dass es so auf gesellschaftlicher Ebene sehr viel mehr Erinnerungskultur gibt, so im kollektiven Gedächtnis, sage ich mal. Es gibt Gedenktage, es gibt Kranzniederlegungen. Ich habe das ja in einer Szene im Film auch so ein bisschen versucht zu zeigen, dass im Radio eine Meldung gerade kommt über die Gedenkfeier, der Holocaust-Gedenktag in Auschwitz und mein Vater isst aber gerade Salat und schenkt dem gar keine Beachtung. Und das war für mich so symptomatisch, dass ich gemerkt habe, es gibt ja diese Aufarbeitung, diese Erinnerungskultur, aber das ist eben mehr so diese offizielle, die auf gesellschaftlicher Ebene stattfindet. Und in den Familien, die ja auf die eine oder andere Art, ob Täter, ob Opfer, ob beides irgendwie betroffen sind in Deutschland, findet eigentlich nicht viel statt oder hat bisher auf jeden Fall nicht viel stattgefunden an Aufarbeitung.
Sollten wir da umdenken?
Naja, ich habe schon gemerkt, jetzt auch im Zuge der Filmvorführung, dass viele junge Menschen hinterher zu mir kamen und sagten, das inspiriert mich jetzt schon, dass ich mal selber bei meinen Eltern und Großeltern frage und ja, diesen Impuls jetzt sozusagen dankend aufnehme, weil normalerweise ist es ja leider so, dass man erst älter werden muss, um zu begreifen, wie viel die Gegenwart mit der Vergangenheit zu tun hat. Und dann sind halt viele Zeitzeugen und Quellen, die man da nutzen könnte, oft schon nicht mehr da. Und wenn man von irgendwoher früher im Leben den Impuls bekommt, ist es, glaube ich, ganz wertvoll, dass diese Geschichten eben nicht mit ins Grab genommen werden und dass wir da schon gerade jetzt erschreckenderweise für unsere Gegenwart schon sehr viel von mitnehmen können und sehr viel Denkanstöße einfach, ja, aus denen wir was lernen können auch.
Stichwort Gegenwart. Seit gestern gilt die AfD gesichert als rechtsextrem, hat der Verfassungsschutz festgestellt. Auch heute gibt es ja sicherlich wieder Menschen, die sich überlegen, gehe ich, verlasse ich dieses Land, weil es hier vielleicht sehr ungemütlich werden könnte. Glauben Sie, dass so ein Film da auch nochmal ganz anders den Blick darauf lenkt, was passieren kann, wenn man im falschen Moment oder zu spät Konsequenzen zieht?
Ich hoffe das auf jeden Fall. Ich merke das schon. Ich war ja mit dem Film in den USA eingeladen auf einem Dokumentarfilmfestival, wo er sogar als bester internationaler Film ausgezeichnet wurde. Und das war vielleicht kein Zufall, dass es gerade dort war, weil dort die Menschen natürlich schon diesen Worst Case jetzt in ihrer Realität erleben. Und diese Fragen, die die drei Brüder sich gestellt haben oder diese verschiedenen Optionen, die da gezeigt werden, wie kann man sich eigentlich positionieren, welche Haltung kann man einnehmen, wenn man auf einmal mit antidemokratischen Kräften oder mit einem totalitären Regime konfrontiert wird, die sind dort natürlich jetzt wieder brandaktuell. Und ich habe natürlich, als ich angefangen habe, den Film zu machen, vor ein paar Jahren nicht ahnen können, dass wir selbst uns jetzt wirklich 80 Jahre nach Kriegsende in so einer völlig veränderten Wirklichkeit wiederfinden, wo die Befreier von damals auf einmal gar nicht mehr unsere Freunde sind. Und diese Verunsicherung und diese latente Kriegsangst, die ist auf einmal wieder in den Köpfen der Menschen und viele machen sich Gedanken. Ich glaube nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, wenn man vielleicht homosexuell ist oder als Aktivist sich in der Antifa engagiert, dass man schon so am Horizont die Frage aufziehen sieht, was mache ich denn wenn? Und eben aus dieser Frage, was hätte ich getan, wird immer mehr die Frage, was würde ich tun?
Sagt die Filmemacherin Katrin Jahreis. Ihr Film Der dritte Bruder ist derzeit im Kino zu sehen. Der Künstler Gregor Schneider, der arbeitet eher nicht mit Film, sondern mit Räumen. Räume, die immer wieder anders sind und doch gleich. Es sind Erinnerungsmaschinen, Labyrinthe und häufig sind sie unheimlich. Denn in diesen Räumen, da begegnen wir uns selbst. Auch seine aktuelle Ausstellung im Haus Esters in Krefeld macht Räume auf, Wohnräume. Denn das Museum diente eine Zeit lang als Zuhause für eine syrische Familie. Sabine Oelze war für uns vor Ort.
Al-Mam Al-Das steht auf einer nagelneuen Plastikklingel. Ein billiges Stück aus dem Baumarkt am denkmalgeschützten Bauhausensemble, entworfen von Mies van der Rohe. Seit Jahrzehnten nutzt es das Kunstmuseum Krefeld als Ausstellungsort. Eine syrische Familie, Vater, Mutter, zwei Töchter, hat hier eine Weile gelebt. Und zwar richtig, mit Kochen, Fernsehen, Schlafen. Sie durften sich für ihren temporären Aufenthalt sogar eigene Möbel kaufen, in Begleitung von Gregor Schneider.
Es gibt Geschäfte, in denen sich Menschen mit Migrationshintergrund Möbel kaufen. Das sind Geschäfte, die ich so auch noch nicht kannte. Und da bin ich mit der Familie hingefahren. Ne? Und diese Möbel und das ganze Inventar ist jetzt wieder bei mir in der Halle. Es ging relativ schnell, der Auszug.
In der Küche steht nur noch der Kühlschrank. Die restliche Einrichtung ist weg. Weg ist auch die Familie. Ihre schweren Möbel, das dunkelbraune Sofa mit den zwei Sesseln, der rosafarbene Teppich im Mädchenzimmer, der Flachbildschirm. Sie sind nur noch auf Fotos dokumentiert im Kunstmuseum Krefeld. Der Einzug der Familie hat das Museum vorübergehend wieder zu dem gemacht, was es einmal war. Ein Wohnhaus. Nicht für reiche Industrielle, wie es die Esters waren, sondern ein Zuhause für Menschen, die auf der Flucht alles zurücklassen mussten.
Ich wollte nicht, dass es um diese eine Familie geht, sondern um etwas Generelles geht. Und ich wollte durch diese Leere auch einen Vorstellungsraum schaffen, in dem Besucher mit ihren Erwartungen, ihren Vorurteilen oder auch Klischees und mit ihren Fragen konfrontiert werden. Also auch ein Stück weit einen Spiegel vorhalten.
Auch wenn die Möbel weg sind, Spuren bleiben. Gemusterte Tapeten, blickdichte Vorhänge, ein Vers aus dem Koran als Kalligraphie hängt er an der Wand. Die Atmosphäre wirkt intim, religiös aufgeladen, aber offen für Besuche.
Wir haben hier auch verschiedene Feste gefeiert. Was mir nur aufgefallen ist, dass auch häufig die Rollladen runter waren. Und dass sehr viele Vorhänge doch den Blick nach außen auch häufig verschlossen haben. So. Also eher so kam mir das vor, als wäre der Blick nach innen gerichtet. Also würde man da versuchen wollen, auch eine Privatsphäre zu wahren.
Welcome heißt die Ausstellung. Ein Gruß, der ambivalent klingt. Einerseits knüpft er an die Bilder von vor 10 Jahren an, als Geflüchtete euphorisch an Bahnhöfen empfangen wurden. Andererseits fragt er, was von dieser Willkommenskultur geblieben ist.
Der Titel legt natürlich auch die Finger in die Wunde und fragt jetzt nach dieser gesellschaftlichen Problematik, die ja gerade jetzt so aktuell ist. Ne? Was passiert jetzt politisch? Da ist ja so nicht nur das sozioökologische Projekt wurde abgewählt, Also eigentlich ist es ja eine Verpflichtung für Deutsche, antifaschistisch zu sein. Was passiert da gerade politisch? Dass auch die Demokratie in Frage gestellt wird.
Gregor Schneider beschäftigt seit langem das, was andere lieber verdrängen. Das Unsichtbare, das Tabuisierte. Schon sein berühmtes Haus Uhr in Mönchengladbach, eine klaustrophobische Architektur aus Räumen und doppelten Böden, ist ein Ort der Erinnerung und der dunklen Zonen. In Stommeln überbaute er eine Synagoge mit einem Wohnhaus und brachte sie so temporär zum Verschwinden. Auch jetzt geht es ihm um das, was sichtbar wird, wenn es nicht mehr da ist. Zugleich fragt er nach der politischen Rolle des Museums als Ort gesellschaftlicher Diskurse.
Es ist auch interessant, die Frage, wie verhält sich ein Museum, wenn es eine gewisse Zeit lang kein Museum mehr sein muss oder nicht mehr ist? Wie geht ein Museum damit um? Und ich kann Ihnen sagen, das ist auch wiederum eine Herausforderung. Weil es ja auch, also Museen denken sich auch immer hinter festen Wänden. Also wenn es nicht in dem Museum stattfindet, existiert es fürs Museum nicht.
Die Fragen sind nicht neu. Was ist ein Museum? Wie politisch kann es sein? Was zeigt es, was nicht? Und doch berührt die Vorstellung, dass eine Familie hier, wenn auch nur vorübergehend, so leben durfte, wie sie es seit ihrer Flucht nicht mehr konnte. Welcome zeigt, dass Kunst manchmal am wirkungsvollsten ist, wenn sie gar nicht so viel zeigt.
Sabine Oelze über die Ausstellung Welcome von Gregor Schneider im Haus Esters in Krefeld. Die Videokünstlerin Dara Birnbaum, die hat sich zunächst auch mit Häusern und Räumen beschäftigt, denn sie studierte Architektur, bevor sie in die bildende Kunst wechselte. Birnbaum hat dann in den 70er und 80er Jahren Videomaterial aus dem Fernsehen zum Ausgang ihrer Arbeiten gemacht. Also in einer Zeit, als das Fernsehen wirklich noch im Zentrum stand und es gar nicht leicht war, Filme und Serien zu kopieren, zu samplen. Teilweise bewegte sie sich auch rechtlich in einer Grauzone. Sie hat die Massenmedien und auch deren Frauen- und Gesellschaftsbilder hinterfragt. Und nun ist sie im Alter von 78 Jahren gestorben. Unser Kritiker Carsten Probst ist mit ihrem Werk vertraut und ich habe ihn zunächst gefragt, Dara Birnbaum gilt als Pionierin auf dem Gebiet der Videokunst. Welche Standards hat sie da gesetzt?
Sie hat in ihrer Videoarbeit ihre vorangehenden Beschäftigungen dann alle einfließen lassen. An Architektur interessierte sie zum Beispiel vor allem dieser öffentliche Raum. An Malerei diese tradierten Figurenschemata, die in der Kunstgeschichte immer wieder auftauchen. Sie war quasi eine der ersten multidisziplinären Künstlerinnen, kann man sagen. Und da kollagierte sie dann mal so mit portablen Videokameras erzeugte Bilder. Später nahm sie dafür TV-Bilder, zerlegte sie, trennte Bild und Ton, machte so aus einzelnen Motiven Dauerschleifen. Später installierte sie dann auch, da war sie auch eine der Pionierinnen, die erste Multiscreen-Installation überhaupt, also mit mehreren Bildschirmen in einem Einkaufszentrum. Da ließ sie so Nachrichten und Videoeffekte laufen. Also mit ihren Arbeiten machte sie immer diese Bild- und Sinnstrukturen hinter den Bildern deutlich und zeigte quasi so dann deren politische Wirkung in den Massenmedien.
Eines ihrer bekanntesten Werke heißt Technology Transformation. Da geht es um Wonder Woman, eine Serie, einen Film. Das ist eine zentrale Arbeit von ihr. Da hinterfragt sie die Rollenzuweisung von Frauen und kritisiert die beliebten Superheldinnen-Erzählungen. Und da wird immer wieder zu diesem Werk gesagt, dass sie die Art, wie wir mit Bildern umgehen, absolut verändert habe. Wie denn genau?
Ja, zu Wonder Woman muss man sagen, dass das ja ursprünglich als eine nun ja irgendwie feministische Korrektur zum bis dahin ausschließlich männlich dominierten Superhelden-Genre gedacht war. Und Birnbaum hat sich dann darüber empört und gesagt, was ist das denn bitte schön für eine Art von feministischer Befreiung, die diese Figur hier vorführt? Eine Frau mit Modelfigur, die mit Superkräften die Welt rettet, das ist doch eine totale Erlösungsprojektion auf das weibliche Geschlecht. Und dann hat sie einige ikonische Szenen genommen und in Dauerschleife gesetzt mit einem eigenwillig zusammengestellten Soundtrack, sodass eben dieses Rollenmuster eigentlich komplett lächerlich wird. Und statt sich also beständig zu verwandeln, kann man sagen, explodiert diese Figur eigentlich eher. Sie löst sich im Grunde genommen auf. Und dadurch, dass diese Kohärenz, die Figur derart gestört, zerstört wird, dadurch hat Dara Birnbaum ganz sicherlich auch eine ultimative Störung eigentlich dieser massenmedialen Narrative herbeigeführt.
Wonder Woman war eine fiktive Serie, sie ist aber auch immer wieder auf aktuelle politische Ereignisse eingegangen, unter anderem auf das Massaker an Studentinnen im Jahr 1990 auf dem Tiananmen-Platz in China. Wie hat sie ihre Kritik an politischen Systemen in Videokunst übertragen?
Ja, da würde ich eigentlich sagen, umgekehrt. Sie hat die Massenmedien als versteckte politische Manipulation kritisiert, also indem politische Ereignisse zum Beispiel im TV, in Nachrichtensendungen wie Spielfilme oder wie Dokudramen aufbereitet und gezeigt werden. Und Tiananmen war auf der Dokumenta 7 zu sehen, als so eine Art Sendeturm, so eine Kaskade aus 7 Bildschirmen übereinander. Da hat sie die Nachrichtenbilder eben von den Ereignissen von 1989 in Peking durch ihre Schnitttechniken, durch dieses Aufbrechen wieder der Bildlogik und der Sounds sozusagen aus dieser eingängigen Erzählung von historisch kohärenten Ereignissen rausgeholt und dadurch eben auch wieder überführt in dieser ordnenden Macht, sozusagen im ordnenden Zugriff auf die Sinne.
Dara Birnbaum hat Kritik an Massenmedien geübt, war aber später durchaus ja auch Teil dieser ganzen Industrie. Ihre Arbeiten waren unter anderem bei MTV, diesem Musiksender, zu sehen. Wie geht das zusammen?
Sie hat ihre Arbeit zunächst nicht in Museen ausgestellt. Dafür gab es in den Museen auch lange überhaupt kein Sensorium, sondern an Alltagsorten, in Friseursalons, in Cafés, in Schaufenstern. Also es ging ihr immer auch darum, die Sphäre des Musealen, die sie später dann erreicht hat, mit dieser Sphäre des alltäglichen Bildgebrauchs zu verbinden. Das ist ihr auch gelungen. Da gehörte sie zu den ganz großen Pionierinnen. Dass ihre Arbeiten bei MTV zu sehen waren, das zeigt eben, dass ihre Kunst dann irgendwann unvermeidlich selbst in diese massenmediale Maschinerie eingearbeitet wurde.
Carsten Probst zum Tod der Videokünstlerin Dara Birnbaum. Gestern ist der Berliner Kultursenator Joe Cialo zurückgetreten. Und mit der folgenden Diskussion, da beginnen die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Ja, es wird sowohl über die Nachfolge Joe Cialos diskutiert, aber auch über die Art und Weise seines Rücktritts. Dazu sagte gestern bei der Eröffnung des Berliner Theatertreffens der Schauspieler Ulrich Mattes:
Ich muss gestehen, dass mich der Rücktritt in der Form einigermaßen konsterniert hat. Der freundliche, charmante Joe Cialo hat ja die Maßnahmen, die völlig überzogenen Maßnahmen, lange Zeit in einer Weise verteidigt, dass uns allen berlinweit sozusagen die Ohren geschlackert haben vor Entsetzen und vor Verzweiflung. Und dass er jetzt seinen Rücktritt sozusagen mit Krokodilstränen benetzt, indem er sagt: Ja, Kinder, so geht's ja nicht, das kann man doch nicht machen. Das finde ich geradezu absurd.
Ulrich Mattes gestern beim Theatertreffen in Berlin über Joe Cialo. Ähnlich kritisch gegenüber der Arbeit von John Cialo, Joe Cialo, sind heute auch die Kommentare in den Medien, etwa in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Taz. Wie es nun weitergeht in der Berliner Kultur, darüber macht sich heute der Deutsche Kulturrat Gedanken. Geschäftsführer Olaf Zimmermann plädiert in einer Pressemitteilung dafür, dass Kai Wegner, der regierende Bürgermeister Berlins, das Amt mit übernimmt. Das sei angesichts der sehr schwierigen Haushaltslage wahrscheinlich das Beste, schreibt Zimmermann. Ducialos Staatssekretärin Sarah Wedel-Wilzen könne ihn unterstützen. Sarah Wedel-Wilzen wiederum wird aber auch als potenzielle Nachfolgerin Joe Cialos gehandelt. Sie hat bereits den Kulturdialog mit den Berliner Kulturinstitutionen zu den Einsparungen geführt und die Arbeit an einer neuen Trägerinstitution für die Berliner Theater. Als mögliche Kandidatin gilt auch Gonca Türkeli-Dehnert, derzeit Staatssekretärin im nordrhein-westfälischen Kulturministerium, die bis 2021 in verschiedenen öffentlichen Ämtern in Berlin gearbeitet hat. Ihren vermutlich letzten offiziellen Großtermin hatte gestern bei der Eröffnung des Theatertreffens die noch amtierende Kulturstaatsministerin im Bund, Claudia Roth, als dessen Nachfolger wiederum Joe Cialo bis vor kurzem gehandelt wurde. Claudia Roth gab sich gewohnt engagiert für die Sache der Kultur.
Was ist Kultur uns wert? Meine Antwort war und meine Antwort ist ganz klar. Kultur ist kein Beiwerk, ist kein Bonus, ist kein nice to have. Kultur ist der Sound unserer Demokratie, ist die kollektive Vorstellungskraft, unsere kollektive Vorstellungskraft, unser Spiegel, unser Stachel, unsere Möglichkeit, uns selbst zu übersteigen.
Claudia Roth gestern bei einem ihrer letzten offiziellen Termine als Kulturstaatsministerin. Nachfolger von ihr soll ja vermutlich in der kommenden Woche der Publizist Wolfram Weimer werden. Bei der Preisverleihung des Berliner Theatertreffens in 2 Wochen, also, wird Claudia Roth wohl nicht mehr im Amt sein. Dafür soll aber morgen der zurückgetretene Kultursenator Berlins, Joe Cialo, Sie erinnern sich, beim Theatertreffen einen ersten Preis überreichen.
Schauen wir mal. Das waren die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Vielen Dank. Und weiter geht's gleich mit den Informationen am Abend. Themen dort. Die Reaktionen auf die Einstufung der AfD als gesicherte Rechtsextrem und die Parlamentswahl in Australien. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig und ich sage Danke fürs Zuhören.